Dazu kommt eben noch dieser Aspekt, dass wenn wir die Frauen in der Schwangerschaft gut auffangen, dass sie dann auch langfristig lebenslang gesünder leben und die Kinder gesünder sind. Also dass man da ganz viel auch für so große Themengebiete wie Frauengesundheit und Familiengesundheit tun kann. Und es ist natürlich wichtig, dass man das nicht nur für sich selber macht an seiner kleinen Einheit, an der man arbeitet, sondern dass man das auch in die Breite trägt.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Wie werden Frauen mit Gestationsdiabetes während und nach der Schwangerschaft betreut? Wie arbeiten diabetologische und gynäkologische Praxen und die Kliniken zusammen? Und welche Medikamente sind gerade in der Diskussion, wenn es um Diabetes und Schwangerschaft geht? Zu Gast in dieser Folge von O-Ton Diabetologie sind Professor Dr. Tanja Kroten und Dr. Katharina Laubner. Professor Kroten ist Gynäkologin und Diabetologin und leitet die Klinik und Poliklinik für Geburtsmedizin an der Uniklinik Köln. Und die Diabetologin Privatdozentin Dr. Katharina Laubner ist tätig am Universitätsklinikum Freiburg und hat dort die stellvertretende Leitung der Abteilung für Diabetologie und Endokrinologie inne. Und beide sind seit kurzem die Sprecherinnen der AG Diabetes und Schwangerschaft der DDG. Noch kurz zu mir, ich bin Nicole Finkenauer, bin Redakteurin bei der Diabetes-Zeitung und eine der Hosts von O-Ton Diabetologie. Und jetzt sage ich, liebe Frau Professor Kroten, liebe Frau Dr. Laubner, herzlich willkommen bei O-Ton Diabetologie.
Ja, danke. Wir freuen uns, hier zu sein und sind gespannt.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie hier sein dürfen.
Ja, freut mich auch sehr. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir schauen uns doch erstmal die Zahlen an. Wie viele Frauen in Deutschland haben denn in der Schwangerschaft Diabetes? Und zwar aufgeschlüsselt nach Typ 1, Typ 2 und Gestationsdiabetes. Und lässt sich denn da eine Entwicklung ablesen? Gehen die Zahlen hoch oder runter?
Ja, also wir haben ganz gute Zahlen von dem von der Perinatalstatistik beziehungsweise dem ICTIC, dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, und zwar von der Bundesauswertung für Geburtshilfe. Da gibt es Zahlen von 2023, die zeigen, dass 7,4% der Frauen mit, die schwanger waren, in 2023 einen Gestationsdiabetes hatten. Und 1,1% Diabetes mellitus, also ein Typ 1 oder ein Typ 2 Diabetes. Da wird nicht genau aufgeschlüsselt, ob es jetzt ein Typ 1 oder ein Typ 2 Diabetes war, aber man schätzt 20-30% haben einen Typ 2 Diabetes und der Rest einen Typ 1 Diabetes. Die Zahlen sind seit 2012 ansteigend, was sicherlich daran liegt, dass Screening eingeführt wurde, das allgemeine Screening eingeführt wurde, aber auch sicherlich daran, dass die Frauen zunehmend übergewichtig, adipös sind, was ein wesentlicher Risikofaktor ist für die Entstehung von einem Gestationsdiabetes. Bei den präkonzeptionell bekannten Diabetes mellitus Formen ist die Prävalenz stabil. Man muss dazu sagen, eventuell wird die Zahl so ein bisschen unterschätzt, ja, weil das wirklich im Mutterpass auch angekreuzt werden muss. Das sind ja Auswertungen des Mutterpasses letztendlich, sodass es durchaus sein kann, dass die Prävalenz ein bisschen höher ist, was den Gestationsdiabetes betrifft.
Dann bleiben wir doch gleich mal beim Gestationsdiabetes als der häufigsten Diabetesform während der Schwangerschaft. Jetzt haben Sie schon genannt als Ursache für den Anstieg Übergewicht. Kann man da noch mehr Faktoren benennen?
Ich denke, dass das Übergewicht und auch das steigende Alter der Gebärenden schon eine Rolle spielt, weil wir auch wissen, dass mit der Erschöpfung der Bauchspeicheldrüse auch die Patientinnen, die mit einem Insulinmangel in die Schwangerschaft gehen, eben auch ansteigen. Und ich glaube, wenn man sich so insgesamt die Entwicklung der Prävalenz vom Diabetes in der Bevölkerung anguckt und wenn man dann weiß, dass ja auch da die Zahl inzwischen schon über 10% hinausgeht in Deutschland, je nachdem, in welche Region man guckt, ja schon wir bei 15% sind, auch was die Frauen betrifft, dann ist das eben auch ungefähr die Zahl, die wir eigentlich erwarten an Schwangeren, die auch betroffen sind, weil wir wissen, dass eben der Schwangerschaftsdiabetes ja in gewisser Weise eine Vorform des Diabetes ist, also eine Form des Prädiabetes.
Und letztendlich sind dann auch alle Risikofaktoren, die für einen Typ-2-Diabetes gelten, auch die für einen Gestationsdiabetes. Das heißt, Frauen mit einer positiven Familienanamnese, polyzystisches Ovar-Syndrom. Also letztendlich alle Risikofaktoren, die auch für einen Typ-2-Diabetes gelten, die gelten auch für einen Gestationsdiabetes.
Mhm. Und können Sie, Frau Professor Krothen, noch mal schildern, was denn so die negativen Folgen von einem Gestationsdiabetes sind, also schon in der Schwangerschaft, aber eben auch danach und auch beschrieben für die Mutter und auch fürs Kind, denn da gibt's ja auch negative Folgen dann schon.
Ja, genau. Also wichtig ist, ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigen Messages, die wir immer wieder versuchen zu verbreiten, ist, dass letztlich nicht die Diagnose vom Schwangerschaftsdiabetes das ist, was für Mutter und Kind schädlich ist oder nachteilig ist in der Schwangerschaft, sondern eben die Hyperglykämie, also das zu viel an Zucker, was man im Blut hat. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass wir ja uns so bemühen, gerade um den Schwangerschaftsdiabetes, um eben genau die Hyperglykämie bei den Müttern zu vermeiden und damit auch alle Folgen, die das eben haben kann. Wir wissen aus Zeiten, wo man eben noch nicht gescreent hat und wo wir das auch noch nicht so ernst genommen haben mit der Diagnose und der Behandlung, dass Mütter mit Gestationsdiabetes häufiger Hochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft kriegen und tatsächlich auch häufig Infekte der Blase und auch des Genitaltraktes, weil eben dieses mehr an Zucker über den Urin mit ausgeschieden wird und dort eben dann Infektionen entstehen, die natürlich in der Schwangerschaft dann auch ganz andere Folgen haben können. Das bleibt dann eben oft nicht nur eine Blasenentzündung, sondern führt auch zur Frühgeburtlichkeit. Und das ist sozusagen auf der Seite der Mütter. Das sehen wir aber wirklich kaum noch, wenn wir den Gestationsdiabetes gut behandeln. Und für die Kinder ist es noch viel relevanter, weil der hohe Zucker der Mutter 1:1 zum Kind übergeht und die Kinder im Gegensatz zur Mutter eben ausreichend Insulin produzieren können in der Schwangerschaft, die kleine Bauchspeicheldrüse das auch macht, feuert die ganze Schwangerschaft. Die Kinder bauen den Zucker ein, werden dadurch dick und groß, mit allen Folgen, die das im Geburtsvorgang auch für die Mutter haben kann. Und wir wissen eben, dass dieses Insulin im Blut, dieses zu viel an Insulin im Blut der Kinder, Organreife hemmt bei den Kindern. Also die Leber wird weniger schnell reif, die Lunge wird weniger schnell reif, sodass diese Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, Probleme haben können mit der Atmung, oft so einen neugeborenen Gelbsucht bekommen, die auch ein bisschen länger andauert. Und wir wissen eben auch, dass durch diese ständige Überstimulation in der Schwangerschaft der ganze Stoffwechsel dieses heranwachsenden Menschen lebenslang so programmiert wird, dass diese Menschen später ein hohes Risiko haben, dick zu werden, selber einen Diabetes zu entwickeln. Und das ist das, was wir eben so fetale Programmierung nennen. Und ich sage immer gerne, die gute Nachricht beim Schwangerschaftsdiabetes ist aber wirklich, dass wenn wir den Zucker gut einstellen, wir das auch alles vermeiden können.
Also lässt sich das dann zu 100%, sagen wir mal, vermeiden oder bleibt da dann doch noch ein Rest an Risiko?
Also tatsächlich können wir ja nie in der Medizin von 100% sprechen oder von 0%. Ja, das verbietet sich aus Prinzip, aber wir können das schon zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz vermeiden. Man muss wissen, dass die Werte, auf die wir Schwangere einstellen, immer noch höher sind als Blutzuckerwerte, die gesunde Schwangere haben. Das wissen wir aus Studien, wo man eben auch bei gesunden Schwangeren Blutzucker gemessen hat in der Schwangerschaft. Also die Zielwerte, die wir haben für den Gestationsdiabetes, die liegen noch darüber, sodass wir natürlich nicht komplett sagen können, es ist so, als sei die Mutter ganz gesund. Aber das, was wir an Folgen messen können, sehen können. Wir haben auch gerade selber eine Langzeituntersuchung von Kindern nach Gestationsdiabetes vor 20 Jahren gemacht. Das kann man wirklich vermeiden. Also die den Artgenossinnen gleich machen quasi.
Jetzt wird ja gescreent so zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche auf Gestationsdiabetes. Und es gibt schon auch Stimmen, die sagen, lass uns doch besser früher testen. Welche Argumente gibt es denn für ein früheres Screening und gibt es vielleicht sogar Bestrebungen, das in Deutschland einzuführen, dass man das eben ein bisschen früher angeht?
Das ist eine gute Frage, aber es ist gerade im letzten Jahr oder beziehungsweise jetzt eigentlich schon 2023 eine Studie genau zu dieser Fragestellung durchgeführt worden und ziemlich hochrangig im New England Journal publiziert worden, wo man eben Frauen mit Risikofaktoren für einen Gestationsdiabetes, das heißt, die hatten in der vorherigen Schwangerschaft schon mal einen Gestationsdiabetes, waren übergewichtig, also adipös, hatten einen BMI über 30, waren älter, über 40 Jahre, haben PCOS-Syndrom, positive Familienanamnese für einen Diabetes, also alle möglichen Risikofaktoren für einen Gestationsdiabetes. Diese Frauen sind dort eingeschlossen worden in die Studie und sind eben früh gescreent worden. Und das heißt, im Mittel um die 16. Schwangerschaftswoche, also deutlich früher, als wir das normalerweise machen. Und da ist eben ein Teil direkt behandelt worden, ein anderer Teil nicht und ist dann später nochmal getestet worden. Und wenn sich die Diagnose bestätigt hat, was nur bei 2/3 der Personen, der Frauen letztendlich war, dann sind sie behandelt worden. Was man aber in dieser Studie schon gesehen hat, ist die Frauen, die früh auffällig waren, also die früh in der Schwangerschaft einen auffälligen Test hatten, das, und dann auch behandelt wurden, dass die schon profitiert haben, was das Outcome der Kinder betrifft. Also insofern ist das letztendlich die Grundlage zu sagen, Frauen mit einem frühen Gestationsdiabetes, die in der frühen Testung eben aufgefallen sind, die scheinen schon Nutzen zu haben und wo das dann durchaus sinnvoll ist, diese Frauen auch zu testen. Die Frage ist allerdings so ein bisschen, welche Grenzwerte nimmt man? Was man in dieser Studie schon auch gesehen hat, dass die Frauen, die vor allem sehr hohe auffällige Werte hatten, also deutlich oberhalb der Grenzwerte waren, dass die wesentlich mehr profitiert haben, auch was das kindliche Outcome betrifft. Also da sind die Bücher noch nicht so ganz geschlossen, und aber im Prinzip ist es schon sinnvoll, Frauen, die Risikofaktoren haben, deutlich früher zu testen. Oder möchtest du noch was hinzufügen, Tanja?
Ja, tatsächlich ein kleiner Aspekt. Ich fand, was ich wirklich spannend fand an der Studie, ist, dass man die Frauen, die man eben früh getestet hat, eine Diagnose hatten, dass die früh behandelt worden sind, auch im Vergleich zu denen, die eben noch nicht behandelt worden sind, sehr viel zufriedener waren am Ende. Also die Studienmacherinnen haben auch die Zufriedenheit mit abgefragt, und das fand ich schon nochmal ein nennenswertes Ergebnis, weil das eben so ein bisschen zeigt, dass die Frauen sich durchaus auch kümmern möchten um sich und dass sie froh sind, wenn sie mit sowas auch aufgehoben und aufgefangen werden.
Aber man würde dann tatsächlich nur die mit bestimmten Risikofaktoren früher testen?
Ja, weil nur dafür haben wir im Moment eine Grundlage und gute Daten.
Und es ist ja tatsächlich auch so, wir wissen ja, dass der Insulinbedarf in der Schwangerschaft ansteigt und dass er eben besonders ansteigt, so ab der 20., 22. Schwangerschaftswoche, und dass wir eben ganz gesunde Frauen würden wir eine auch kommende Glukosestoffwechselstörung so früh einfach gar nicht erkennen können, sondern da ist es eben wichtig, dass wir die dann testen, wenn der Bedarf an Insulin eben so steigt, dass man dann gucken muss, kann diese Frau das kompensieren oder eben nicht.
Wenn jetzt ein Gestationsdiabetes diagnostiziert worden ist, was sind dann die wichtigsten Empfehlungen für die Schwangeren? Was geben Sie damit auf den Weg?
Die Basis ist Lebensstilmodifikation, also eine gewisse Ernährungstherapie, die wir mitgehen, Ernährungsempfehlungen, auch eine körperliche Aktivität. Und ganz wichtig ist es, weil es doch häufig Frauen sind, die übergewichtig und adipös sind, dass sie wirklich darauf achten, dass sie ihre Gewichtszunahme im Rahmen halten. Also da gibt es auch ganz klare Vorgaben. Frauen, die adipös sind, ein BMI über 30 haben, sollten möglichst nur 5 bis 9 Kilogramm in der Schwangerschaft zunehmen. Also man versucht primär durch Lebensstilmodifikation, eine individuelle, angepasste Ernährungstherapie, den Gestationsdiabetes zu behandeln. Das gelingt auch in den meisten Fällen. Wenn es nicht gelingt, das sind so bei 20% bis maximal 30%, dann ist eben doch eine Insulintherapie notwendig. Aber das ist letztendlich die Therapieempfehlungen, oder das sind die Therapieempfehlungen, die wir geben.
Und wichtig ist eben, dass die Frauen auf die guten Blutzuckerwerte eingestellt sind. Ja, also ist so ein bisschen egal, wie man das erreicht, aber ist eben das Ziel, und das ist letztlich auch die Empfehlung, dass sie eben Blutzucker messen und dass diese Ziele erreicht werden. Und ich glaube, was wichtig ist, ist gerade auch den Frauen, die eben Insulin brauchen, in der Schwangerschaft klarzumachen, dass wir einfach in der Schwangerschaft einen erhöhten Bedarf an Insulin haben und dass wir, wenn sie das eben nicht haben, dass man das genauso substituieren, also ersetzen muss in der Schwangerschaft, wie man ja auch Eisen ersetzt und wie man Folsäure gibt und wie man andere Mangelerscheinungen, die man in der Schwangerschaft hat, weil es einfach mehr Bedarf gibt, ersetzt, um eben dem Kind die optimalen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Insulin auch so ein bisschen in diese Gruppe einordnet, dass man dort einen Mangel, der sich offenbart, ersetzt. Ja, und das mit der Gewichtszunahme ist total wichtig. Das würde ich gerne nochmal wiederholen und unterstreichen, weil wir eben wissen, dass das fast noch wichtiger ist für die Kinder. Oder sagen wir mal so, wenn der Zucker gut eingestellt ist und die Patientin aber übermäßig viel Gewicht zunimmt, dann kriegt sie nachher trotzdem ein großes Kind, das zu viel Nährstoffe in der Schwangerschaft hatte und dann auch entsprechend fehlprogrammiert ist.
Und da muss man leider sagen, also da muss man viel mehr drauf achten, weil einfach, was die Erfahrung zeigt ist, und da gibt es auch gute Auswertungen dazu, gerade Frauen, die eben übergewichtig und adipös sind, bekommen das meistens nicht hin, die Gewichtszunahme in dem empfohlenen Rahmen zu halten. Also das ist was, wo wirklich unser Augenmerk neben den Blutzuckerwerten unbedingt drauf aus sein muss.
Und wenn man eben adipöse Schwangere vergleicht, die einen Gestationsdiabetes hatten, mit welchen, die keinen hatten, dann ist es eben oft so, dass die einen Gestationsdiabetes haben, das schaffen, innerhalb dieser Gewichtsempfehlungen zu bleiben, teilweise sogar auch mal ein Kilo oder zwei abnehmen in der Schwangerschaft, was überhaupt nicht schlimm ist. Und Frauen, die eben nicht, ich sage jetzt mal, in einer Beratungssituation sind, das eben nicht schaffen und dass das am Ende möglicherweise eben entscheidend ist fürs Outcome. Und deshalb, das zeigt nochmal einmal mehr, dass man wirklich auch was Gutes tut, wenn man eben Frauen dort innerhalb von so einer Gestationsdiabetesbehandlung eben berät und schult und dass wir da sehr viel mehr noch erreichen, als den Zucker gut einzustellen.
Also ich meine, man muss es ja schon auch vorstellen, dass es für viele einfach ein Schock ist, wenn es heißt, sie haben jetzt Gestationsdiabetes und das kann das und das bedeuten und vielleicht sogar müssen sie sich Insulin dann spritzen. Also stelle ich mir dann auch schon schwierig vor und deshalb vielleicht auch wirklich gut, dass man das Insulin so einordnet. Ne? Es ist eine Substitution, die man auch an anderer Stelle hat. Jetzt ist es ja immer wieder in der Diskussion, dass schwangere Frauen mit Typ-2-Diabetes und Frauen mit Gestationsdiabetes auch ein CGM-System nutzen sollten. Halten Sie das dann für sinnvoll oder also ist das sehr zielführend? Bringt das was? Ich höre ein Lachen.
Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister und ich würde diese Frage mal Tanja überlassen.
Also tatsächlich sind wir uns da nicht so hundertprozentig einig, was aber aus meiner Sicht ein bisschen daran liegt, dass Frau Laubner vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung damit hat als ich. Also ich bin der Auffassung, dass wir ausgerechnet den Schwangeren, die ja in dieser schwierigen Situation sind, die Sie auch gerade schon geschildert haben, Frau Finkenauer, dass sie eben mit dieser Diagnose konfrontiert sind, dass sie sich jetzt umstellen müssen. Sie kriegen eine Ernährungsschulung, sie kriegen so ein bisschen gezeigt, was sie essen sollen und was nicht und sie sollen sich mehr bewegen. Und ich glaube, wenn wir sie in dieser Situation von dem blutigen Fingerstechen entlasten könnten, das ist ein Riesenvorteil für die Frauen. Und ich war ja vorher in Jena am Kompetenzzentrum für Diabetes und Schwangerschaft und dort haben wir seit 5 Jahren den Frauen relativ regelmäßig und immer zunehmend diese Sensoren verschrieben. Und wir wissen eben auch, dass sie genau aus diesen Gründen auch viel, viel zufriedener sind dann mit der Behandlung. Und es gibt auch noch, abgesehen davon, zwei Aspekte, die total wichtig sind, weil diese Sensoren, die einem ja eine direkte Rückkopplung über den Effekt eines Kuchenstücks, eines Apfels oder eines Spaziergangs widerspiegeln, lernen die Frauen einfach viel schneller, was sie essen können, was passiert, wenn sie spazieren gehen, wie sie ihren Blutzucker auch anders regulieren können als nur mit Insulin zum Beispiel durch nochmal eine halbe Stunde spazieren gehen. Und das macht dieses Biofeedback, wie wir das nennen, das macht einen Lerneffekt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Frauen auch längerfristig gesünder leben werden, auch nach der Schwangerschaft. Und es gibt tatsächlich eine Studie, die randomisiert hat die Patientin mit Gestationsdiabetes in eine Gruppe gewürfelt hat, die keinen Sensor bekommen haben und eine mit Sensor. Und die mit Sensor hatten den nur für 4 Wochen. Und man hat dann 8 Wochen später nochmal das Schwangerschaftsoutcome angeguckt. Also die haben dann blutig weitergemessen auf die am Anfang den Sensor hatten und hat eben zeigen können, dass die nun mal für 4 Wochen den Sensor hatten, immer noch besser eingestellt waren, weniger Kostfehler gemacht haben und die besseren Kinder hatten. Also dieser Lerneffekt ist eigentlich schon auch mehrfach nachgewiesen. Und wir erwarten jetzt auch die ersten Studienergebnisse, die publiziert werden, die auch zeigen, dass tatsächlich das Outcome auch besser ist für die Frauen, die den Sensor tragen. Also aus meiner Sicht sind wir schon allein ethisch dazu verpflichtet, diese Sensoren an die Frauen zu bringen. Ich weiß, dass nicht alle Krankenkassen das so selbstverständlich genehmigen, aber ich glaube, wir müssen dort Abhilfe schaffen, indem wir einfach die Frauen mobilisieren, Druck ausüben. Je mehr das wollen und fordern, desto eher wird sich da auch was ändern.
Ja, Frau Dr. Laubner, Sie sind da ein bisschen anderer Ansicht vielleicht, oder?
Ja, nicht komplett anderer Ansicht. Also das mit dem Biofeedback, das stimmt schon und das wissen wir ja auch aus jetzt aus nicht schwangeren Populationen und ich bin absolut kein Gegner von einer kontinuierlichen Glukosemessung. Also so darf das auf gar keinen Fall rüberkommen. Und wenn man das so sequenziell in der Schwangerschaft macht, vielleicht zur Diagnosestellung, mag das gut sein. Ich habe einfach nur die Erfahrung gemacht, manche Frauen, und vielleicht leben wir hier, ist hier die Population in Freiburg ein bisschen anders als in Jena. Manche Frauen sind extrem verunsichert, weil dann der Blutzuckerwert auf einmal sehr nach oben geht. Oder es sind bei uns in der Region sind es häufig Frauen, die die dann in der Nacht vielleicht relativ tief sind, weil sie nicht so die klassischen Risikofaktoren haben für einen Gestationsdiabetes, sondern einfach ein bisschen älter sind nur und dann wirklich oft kommen und dann auch in der Betreuung, möchte ich mal sagen, bisschen aufwendiger sind, weil sie jeden einzelnen Blutzuckerwert erklärt haben wollen. Und das macht es manchmal etwas schwierig. Und deswegen weiß ich nicht, ob wirklich jede Frau davon profitiert und manche Frauen nicht vielleicht durch unerklärbare Werte ein bisschen verunsichert werden. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, Messungen irgendwann auch zu reduzieren. Also ich bin kein Fan davon, Frauen, also ich enthalte den Frauen, wenn die das möchten, CGM nicht vor. Wenn die aber in den kapillären Messungen, die für uns im Moment einfach noch der Standard sind, wirklich gute Werte haben, bin ich eher dafür, die Blutzuckermessungen zu reduzieren und nicht unbedingt noch ein CGM einzusetzen. Und ich glaube, dieses Vorgehen, dass man denen vielleicht nach Diagnosestellung einfach ein CGM gibt und die einfach damit lernen können, was können sie essen, was können sie nicht essen, was bringt Bewegung, das ist wahrscheinlich ein ganz gutes Konzept.
Ich würde gerne noch mal was ergänzend dazu sagen, weil ich sehe halt häufig, wenn Frauen dann weniger messen, dass sie dann auch wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Also wir haben schon viele gesehen, die dann auch wieder zunehmend dicke Kinder bekommen haben, nachvollziehbar auch an einem gestiegenen HbA1c. Also ich bin deshalb nicht so ein großer Fan davon, die Kontrolle so ganz wegzunehmen. Und tatsächlich glaube ich, dass es diese Patientinnen gibt, die einfach nicht geeignet sind für einen Sensor. Wobei ich glaube, dass wenn diese so gestrickten Freiburger Frauen blutig messen, dann würden sie eben auch ganz viel blutig messen. Ja, und ich möchte noch einen Aspekt gerne sagen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit diesem Mehr an Informationen es auch schon geschafft haben, Frauen eben nicht mit Insulin zu behandeln in der Schwangerschaft, weil wir eben gesehen haben, wie viel Zeit am Tag die wirklich im Zielbereich waren und wir sonst nur die Spitzen abgefangen hätten mit den blutigen Messungen. Also wir haben eine Patientin, die wir durch 4 Schwangerschaften begleitet haben, 2 mit blutigen Messen und Insulin und 2 mit Sensor und ohne Insulin. Und dass wir tatsächlich auch die Besuchshäufigkeiten reduziert haben in der Ambulanz, weil man eben sehr viel dann remote machen kann, wenn man in die Cloud guckt und die Blutzuckerwerte einfach sieht. Also ich glaube, dass es uns die Behandlung vereinfachen würde, dass es den meisten Frauen die Diagnose und das Leben damit erleichtern würde. Und glaube, wir brauchen mehr Sensoren für Schwangerschaftsdiabetikerinnen.
Ist anscheinend auch einfach eine individuelle Sache so ein bisschen, ne?
Ja, wenn ich das noch sagen darf, ein interessanter Aspekt war, dass im New England Journal Editorial aufgegriffen wurde letztens anlässlich einer Studie, die zu dem Thema publiziert worden ist. Und da wurde wirklich dieser Aspekt aufgemacht, dass es im Moment eben so ist, dass Frauen, die es sich leisten können, sich die Sensoren sowieso schon kaufen und sich selber damit versorgen, während wir es eben dadurch, dass wir es nicht irgendwie mehr oder mehr zum Standard machen, es denen, die es sich nicht leisten können, weiter vorenthalten. Und das ist aus meiner Sicht schon auch ein Aspekt, den man so ein bisschen mit im Auge behalten sollte.
Ich meine, gehört ja dann auf jeden Fall auch eine Schulung dazu, wenn man ein CGM bekommt und so weiter, ist vielleicht auch noch.
Das ist schon essentiell. Die Schulung muss mit dazu, auch bei den Frauen, die sich die CGMs, das sind die, mit denen wir, vielleicht sollten wir doch offener sein und die Frauen mehr versorgen, weil die Probleme, die wir haben mit Frauen, die sich ein CGM besorgen, sind oftmals die Frauen, die sich das selber besorgen, schon sehr früh in der Schwangerschaft, ohne Schulung und dann bei uns stehen und ihre Werte erklärt haben wollen. Also ich glaube, die Schulung darf man nicht, also die Frauen, wenn wir die mit einem CGM versorgen, die müssen geschult werden, die müssen wissen, wie sie damit umgehen, wie sie ihre Werte zu interpretieren haben, dass nicht jeder Wert eben gleich
ein Beinbruch ist und jeder tiefe, jeder hohe Wert. Also ich glaube, sondern die Schulung ist essentiell dazu, wenn wir sie damit versorgen. Und ich meine, bei uns wird jede Frau mit versorgt, wenn die eine intensivierte Insulintherapie hat, dann kriegt es auf alle Fälle jede Frau mit angeboten.
Gehen wir ein Stückchen weiter, nämlich in die Zeit nach der Geburt. Da haben ja Frauen, die Gestationsdiabetes hatten, die Möglichkeit, nochmal an einem Screening teilzunehmen, um zu schauen, was ist denn jetzt aus den hohen Werten geworden. Warum gibt's dieses Screening und wie läuft das so ab und was bringt das auch oder was soll es und kann es bringen?
Naja, die Frauen, die einen Gestationsdiabetes hatten, das erklärt sich so ein bisschen aus der Pathophysiologie. Wir haben ja schon gesagt, die Risikofaktoren für einen Gestationsdiabetes entsprechen letztendlich denen von einem Diabetes mellitus Typ 2. Man kann ihn auch als Prä-Typ 2 Diabetes bezeichnen. Und daraus ergibt sich das Risiko, was sie langfristig haben, Frauen, die einen Gestationsdiabetes hatten. Die haben nämlich ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Diabetes mellitus Typ 2. Das ist innerhalb der ersten 10 Jahre siebenfach erhöht, vor allem innerhalb der ersten 3 bis 5 Jahre. Die haben ein erhöhtes Risiko für ein metabolisches Syndrom, für kardiovaskuläre Erkrankungen, und zwar unabhängig davon, ob sich zwischenzeitlich ein Typ 2 Diabetes entwickelt hat oder nicht. Also die Frauen haben einfach ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Und deswegen macht es durchaus Sinn, die Frauen zu screenen im Hinblick auf Typ 2 Diabetes, um eben auch präventiv eventuell schon vorher was zu tun, beziehungsweise auch rechtzeitig eine Therapie in die Wege zu leiten für den Typ 2 Diabetes. Und es ist eigentlich erschreckend, wie wenig Frauen dieses angebotene Screening wahrnehmen. Das liegt nämlich gerade bei 40%.
Wann wird das angeboten? Das ist, glaube ich, bis zu 12 Wochen nach der Geburt, oder?
Das ist das erste Mal, 6 bis 12 Wochen, so sagt es die aktuelle Leitlinie noch, mit einem 75 Gramm oralen Glukosetoleranztest. Da muss man sagen, das ist vielleicht für viele auch nicht so ganz praktikabel, sowohl für die Patienten als auch für die betreuenden Praxen, sodass man da gucken muss, ob es eventuell klinische Prädiktoren gibt, die das Risiko besser abschätzen können, sodass man eine individuelle Nachsorge machen kann. Ich glaube, da muss man jetzt einfach mal die neue Leitlinie abwarten. Da ändert sich ein bisschen was. Und dann aber je nachdem ein jährliches Screening, alle 2 Jahre ein Screening. Und wenn die Frauen das erste Screening nicht innerhalb der ersten 12 Wochen wahrnehmen, wenn sie es innerhalb des ersten Jahres wahrnehmen, ist es trotzdem gut. Also die müssen zum Screenen gehen. Und es ist nicht selten so, dass wir Frauen haben, die dann mit 45 kommen, mit extrem hohen HbA1c-Werten oder sogar vielleicht kommen, das zweite Mal schwanger sind und dann eben einen Typ-2-Diabetes haben mit einem HbA1c von 9%. Also dieses Screening ist schon wirklich wichtig und wird zu wenig wahrgenommen.
Ja, und Sie sprechen dann ja eigentlich auch von einer lebenslangen Betreuung, ne, nach einem Gestationsdiabetes, dass man da immer wieder gucken muss, jährlich oder zweijährlich, je nachdem.
Ja, und da spielt uns eben wieder so ein bisschen nachteilig in die Karten, dass der Diabetes eben immer noch so eine mehr oder weniger stigmatisierte Erkrankung ist, vor der man eben eher so ein bisschen davonläuft und den Kopf in den Sand steckt. Und das muss man schon so ein bisschen aufbrechen, indem man eben auch die Aspekte aufzeigt, dass wir ähnlich ja wie bei Bluthochdruckerkrankungen, wenn man den Zucker, der tut halt nicht weh, wenn er ansteigt, ja, und wenn man ihn aber eben rechtzeitig einfängt, dass man dann damit eben auch sehr lange gesund bleiben kann und nicht diese Bilder, die man vielleicht so von diabetologischen Folgeerkrankungen im Kopf hat, sich entwickeln lässt. Was wir gemacht haben von der AG aus, zusammen mit der Gruppe von Gestiab, die sich ja von niedergelassenen Diabetologinnenseite so ein bisschen um den Gestationsdiabetes kümmern, dass wir so einen Nachsorgepass entwickelt haben, den man jetzt Frauen eben gerade in den Kliniken oder beim Abschlussbesuch in der diabetologischen Praxis mitgeben kann, wo damit die Frauen selber so ein bisschen einen Fahrplan in der Hand haben. Und selbst wenn sie diesen Termin 8 Wochen nach der Entbindung vielleicht doch verschlabbert haben, nochmal drauf gucken irgendwann und denken, okay, jetzt muss ich aber mal gehen und ich muss das und das machen und dann danach fragen und daran. Dadurch erhoffen wir uns, dass wir mehr Frauen dazu bringen, dass sie sich letztlich um sich selber kümmern, weil ich glaube, dass von ärztlicher, also von Praxisseiten, da sind wirklich schon die verrücktesten Konzepte entwickelt worden, um die Frauen dazu zu bekommen, eben zum Nachsorgetest zu kommen, aber die kommen eben einfach nicht. Also es gibt Praxen, die vergeben zum Abschlussbesuch ein Söckchen und dann gibt es das zweite Söckchen, wenn man zum Test kommt. Wir haben in Jena lange die Frauen wirklich alle einzeln angerufen, nochmal 2 Tage vorm Test, aber es führt nicht dazu, dass man maximal auf 50% kommt.
Ja, und das hängt eben auch mit dem, um sich selbst zu kümmern, natürlich zusammen. Ne?
Selbstfürsorge, genau.
Kommen wir ein bisschen zu einem anderen Thema, nämlich zur Betreuung in Praxis und Klinik und auch ein bisschen zu den Frauen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes, die schwanger sind. Wie sieht denn die Betreuung bei Schwangeren mit Typ 1 und bei Schwangeren mit Typ 2 Diabetes aus? Also Sie kurz zusammenfassen könnten, was da so für eine Standardbetreuung sozusagen gibt.
Also bei den Frauen, die präkonzeptionellen Diabetes mellitus bekannt haben, also sowohl ein Typ 1 als auch ein Typ 2 Diabetes, die sind ja hoffentlich in diabetologischer Betreuung. Und da ist es einfach wichtig, dass die präkonzeptionell gut betreut sind. Das heißt, dass man Frauen, das sind jetzt eher so die Typ 1 Diabetiker, wenn man die hat im reproduktiven Alter, will ich mal sagen, dass man die wirklich auch anspricht, ob denn jetzt ein Schwangerschaftswunsch besteht und wenn der da ist, dass man sie dann vorbereitet. Das heißt, eine gute Blutzuckereinstellung anstrebt, wenn man weiß, dass hohe Blutzucker, hohe HbA1c-Werte einfach mit einem vermehrten Fehlbildungsrisiko verbunden sind, dass sie mit Folsäure schon mal versorgt werden, dass man guckt, dass es die Risikofaktoren, also gerade wenn sie schon eine bekannte Retinopathie haben beim Augenarzt, waren, dass man einfach optimale Ausgangsbedingungen hat. Das Gleiche trifft auch für die Frauen mit Typ-2-Diabetes natürlich zu. Auch, dass man orale Antidiabetika umstellt, beziehungsweise wenn sie Antihypertensiva nehmen, die auf geeignete Präparate umsteht, also auf Alpha-Methyl-Dopa zum Beispiel, dass man Statine absetzt, wenn da irgendwie was eingenommen wird, dass sie einfach optimal in die Schwangerschaft reingehen. Wenn sie dann schwanger sind, dreht sich natürlich auch alles darum, dass sie eine gute Blutzuckereinstellung haben. Und wenn wir jetzt bei den Typ-1-Diabetikern bleiben, denke ich, ist es inzwischen jetzt wirklich so, dass die Frauen auf ein AED-System eingestellt werden sollten, also auf so ein Loop-System, wenn man einfach da jetzt gerade für ein System, wofür die CE-Zertifizierung in der Schwangerschaft vorliegt, wirklich gute Daten hat, was die Blutzuckereinstellung in der Schwangerschaft betrifft. Wir kriegen eine sehr strenge Einstellung hin, eigentlich so, wie wir es bislang vor diesen Systemen für keine Therapieform bekommen haben. Also nicht für, wenn die Patienten eine herkömmliche Insulinpumpe hatten, beziehungsweise wenn sie mehrfach am Tag gespritzt haben.
Wie würden Sie das einschätzen in der Betreuung? Wie ist so die Zusammenarbeit zwischen den gynäkologischen und diabetologischen Praxen? Also Sie sind jetzt zwar beide in der Uniklinik, aber haben Sie da, kommt da auch was bei Ihnen an? Wie ist da so die Zusammenarbeit und wie ist dann auch die Zusammenarbeit mit Ihnen, also mit den Kliniken? Könnte die besser sein? Ist das okay? Wie ist das so, Frau Professor Krothen?
Also ich war gestern auf dem niedergelassenen Stammtisch hier in, also im Qualitätszirkel hier in Köln, und da kommt immer wieder die Auskunft darüber, dass es eben doch sehr schleppend läuft mit der Informationsübermittlung von der einen Disziplin zur anderen in der ambulanten Betreuung. Und ich glaube wirklich, dass aber da die Niedergelassenen aufgerufen sind, auch ihre eigenen Wege zu finden, auch gemeinsam sich dazu auszutauschen. Also es gibt in Berlin so ein Best-Practice-Beispiel. Da gibt es einen gemeinsamen Qualitätszirkel von niedergelassenen Frauenärztinnen und niedergelassenen Diabetologinnen. Und die treffen sich ein- oder zweimal im Jahr. Und seitdem ist eben dort die Zusammenarbeit sehr viel besser geworden. Und wir können natürlich von AG-Seite oder auch von Leitlinienseite immer nur wieder sagen, sucht euch eure Partnerpraxis und telefoniert und tauscht euch aus. Und es gibt ja von, also papierbasiert, ganz viele verschiedene Austauschformulare, die irgendwie kreiert worden sind. Gibt es, glaube ich, keins, was besser oder schlechter ist, aber es ist gut, wenn man eins benutzt. Und man muss den diabetologischen Kolleginnen eben immer wieder sagen, nutzt den Mutterpass, das ist das Dokument der Frau, nicht der Frauenärztin, und ihr dürft da reinschreiben und ihr dürft da drin lesen und ihr dürft auch da reinschreiben, dass die Frau einen Diabetes hat. Und umgekehrt ist es eben so, dass Frauenärztinnen schon auch motiviert werden können, in Blutzuckerhefte zu gucken und Blutzuckerwerte anzuschauen.
Und unter welchen Umständen kommen die Frauen dann zu Ihnen in die Klinik? Was sind da so die Gründe?
Also wir haben eine große Ambulanz, das muss man sich wie eine große Schwerpunktpraxis vorstellen. Und da werden die einfach ganz normal, routinemäßig, diabetologisch betreut. Und bei uns ist so, wir arbeiten natürlich, oder die andere Alternative ist, sie werden bei uns werden irgendwo anders in Freiburg oder Umgebung diabetologisch betreut, werden in der Frauenklinik aufgenommen. Und wenn die Kolleginnen drüben in der Frauenklinik meinen, die Blutzuckereinstellung ist nicht gut, dann stellen sie ein Konsil und dann gehen wir eben rüber und gucken danach. Also so kommen die zu uns.
Und wie kommen die zu Ihnen, Frau Professor Groten? Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, weil ich wirklich davon überzeugt bin, also Frauen mit präexistentem Diabetes, eben vor allen Dingen die Typ-1-Diabetikerinnen, einmal ist es wichtig, dass die wirklich früh zu einem Organscreening gehen, also entsprechend auch in der Schwangerschaft versorgt und angebunden sind. Das müssen sie wissen, da müssen sie entsprechend beratend sein. Und dann ist es so, dass sich die Frauen mit präexistentem Diabetes in der Geburtsklinik wirklich rechtzeitig vorstellen sollten. Und rechtzeitig bedeutet eben mit 32 Schwangerschaftswochen ungefähr. Und ich glaube, das ist was wirklich wichtig ist. Erstens ist das eine schwierige Phase, in der die Schwangerschaft wirklich nochmal schwierig ist, weil der Insulinbedarf so fast exponentiell steigt. Und es ist so, dass es eben wichtig ist, die Frauen dann auch rechtzeitig zu kennen und sie dann auch über die letzte Phase der Schwangerschaft zu begleiten, damit wir nicht davon überrascht sind, dass eine Patientin mit einem Typ-1-Diabetes in den Kreislauf kommt, ohne dass wir sie jemals vorher gesehen haben. Weil das ist wirklich eine Situation, die ist in den meisten Kliniken nicht zu handeln, weil es ja auch nicht mehr so ist, dass die alle Langzeit- und Kurzzeitinsulin haben, sondern die haben eben eine ECT oder auch eine Pumpe mit einem offenen oder geschlossenen Loop oder gar mit einem AID-System, von denen es inzwischen auch so viel verschiedene gibt, dass es selbst den Diabetologinnen schwerfällt, die alle auseinanderzuhalten. Und die müssen einfach sich für eine Klinik entscheiden und sich früh dort vorstellen, damit man die Frauen begleiten kann und dann in der Situation, wenn sie in den Kreislauf kommt, eben bekannt ist und man weiß, was man tun muss und kann.
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Frauen, die wir betreuen und wo es dann eben zum Zeitpunkt um die Geburt drumherum ist, ist es essentiell, dass die zum einen die Partner mit oder Partnerinnen über diese Systeme, also gerade weil es betrifft ja vor allem die Typ-1-Diabetikerin, dass sie über diese Systeme Bescheid wissen, informiert sind, wissen, was zu tun ist, auch unter der Geburt. Und was wir dann machen ist, wenn die bei uns in der Frauenklinik entbinden, dass wir quasi aktiv mit unseren Geburtshelfern auch nochmal Kontakt aufnehmen und einfach erklären, was für ein System die haben, auf was zu achten ist und so weiter und so fort. Also das ist schon, gerade mit den neueren Systemen ist es extrem wichtig, dass da eine gute Zusammenarbeit stattfindet zwischen Geburtshelfern und Helferinnen und Diabetologinnen. Und wie das vor Ort gestaltet wird, ich glaube, das ist im Moment noch relativ individuell, so wie es am besten funktioniert.
Also was ich jetzt auf jeden Fall schon mitgenommen habe aus dem Gespräch, ist, dass es gut ist, viele Dinge frühzeitig anzugehen. Also sei es jetzt Screening oder eben Bescheid zu sagen, hier, ich bin in der 32. Woche und will mir schon mal vorstellen. Wie ist das dann bei verschiedenen Medikamenten, die in der Diskussion sind, zum Beispiel Metformin? Ist es okay, die in der Schwangerschaft weiterzunehmen, also Metformin weiterzunehmen oder dann auch irgendwann zum Beispiel frühzeitig abzusetzen? Gibt's da auch Pro- und Kontra-Argumente? Was ist da so Ihre Meinung? Ich glaube, Frau Dr. Laubner, Sie sind da die richtige Ansprechpartnerin.
Ja, also Metformin ist inzwischen zugelassen. Bei Frauen mit Diabetes mellitus Typ 2, die das quasi vor der Schwangerschaft schon hatten, zur Fortführung in der Schwangerschaft, wenn sie denn schwanger werden. So ist im Moment die Zulassung. Wenn Frauen das aufgrund von einem polyzystischen Ovar-Syndrom nehmen oder aufgrund von einem Gestationsdiabetes, ist es nach wie vor off-label und die Frau muss aufgeklärt werden. Was so ein bisschen für Metformin in der Schwangerschaft spricht, ist, dass die Frauen in den Studien eine deutlich geringere Gewichtszunahme hatten, dass sie weniger große Kinder, also Large for Gestational Age Kinder bekommen hatten, weniger Bluthochdruckkomplikationen hatten. Das ist so das, was so ein bisschen für die Einnahme von Metformin spricht. Auch, dass der Insulinbedarf geringer ist, aber er ist trotzdem da. Was gegen Metformin in der Schwangerschaft spricht, ist, dass gerade bei Frauen, die vielleicht
die gleichzeitig noch einen Bluthochdruck haben oder schon eine diabetische Nephropathie haben, dass sie ein höheres Risiko für kleine Kinder, für SGA-Kinder haben. Wo wir relativ wenig Daten haben, muss man sagen, ist die Entwicklung der Kinder im langfristigen Verlauf. Da haben wir einfach wenig Daten und das ist so das, was ein, und das glaube, muss man auch mit den Frauen diskutieren, wenn es darum geht, wenn man eine Frau hat mit Typ-2-Diabetes, die Metformin fortsetzen möchte oder wo es darum geht, setzen wir Metformin fort, ja oder nein. Ich glaube, das ist das, was man mit ihnen diskutieren muss, dass wir einfach keine oder bislang unzureichend Daten haben, was die Entwicklung der Kinder im Verlauf sowohl metabolisch als auch neurokognitiv betrifft. Wir machen es in der Regel so, wenn wir wissen, wir kennen ja unsere Frauen so ein bisschen, wenn die jetzt schon das zweite Mal schwanger sind und wir wissen aus der ersten Schwangerschaft vielleicht, die hatten extrem hohen Insulinbedarf und die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft war sehr hoch in der vorherigen. Das sind dann die Frauen, wo wir dann doch eher sagen, okay, das führen wir fort. Aber man muss es, finde ich, nach wie vor, auch wenn es zugelassen ist, diskutieren mit den Frauen. Und wenn sie einen Gestationsdiabetes haben oder eben polyzystisches Ovar-Syndrom, ist es deshalb nehmen dann sowieso, weil es dann off-label ist.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage, so ein bisschen außer der Reihe. Und zwar, wie sieht es denn mit Inkretin-Mimetika aus? Also Stichwort Ozempic-Babys, da waren Sie ja auch diejenige, die dazu was gesagt hat und können das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen.
Also GLP-1-Analoga, egal ob das jetzt Semaglutide ist oder auch die in Koagonisten wie jetzt Tirzepatide, die werden natürlich zum einen bei Typ 2 Diabetes zunehmend mehr eingesetzt und die Frauen und aber auch bei Adipositas, weil das ja beides auch zugelassen ist zur Adipositas-Therapie. So dass wir durchaus auch zunehmend mehr Frauen im reproduktiven Alter haben, die unter diesen Medikamenten eventuell schwanger werden. Eines muss man noch dazu sagen, dass Adipositas oder Frauen mit Adipositas häufiger infertil sind. Da gibt es eigentlich ganz gute Daten. Man weiß auch zum Beispiel, dass jede fünfte Frau, die sich einer Kinderwunschbehandlung unterzieht, übergewichtig ist. Das heißt, ein BMI über 25 hat. Und wenn die dann einfach Gewicht abnehmen, durch was auch immer, sei es durch Lebensstilmodifikation, sei es durch eine bariatrische Chirurgie oder auch durch ein GLP-1-Analogon, was sie zur Gewichtsabnahme nehmen, weiß man einfach, dass sie mehr ovulatorische Zyklen kriegen, fertiler werden und dann eben durchaus auch schwanger werden. Und ich glaube, daher kommt es in der Presse, die sogenannten Ozempic-Babys. Das heißt, die Frauen müssen auf alle Fälle darauf hingewiesen werden, dass wenn sie Gewicht abnehmen, eben auch durch GLP-1-Analoga oder Koagonisten, wenn sie das signifikant oder substanziell Gewicht abnehmen, dass sie dann einfach auch fertiler werden. Das heißt, sie müssen auf eine sichere Kontrazeption achten. Darüber muss man die Frauen schon aufklären, wenn sie das nehmen zur Behandlung vom Typ-2-Diabetes oder auch zur Behandlung der Adipositas. Das ist das eine. Wenn sie dann doch ungeplant schwanger werden darunter, kann man sie, glaube ich, beruhigen, weil eine Frage, die wir uns dann ja schon stellen, ist, macht es vermehrt Fehlbildungen? Das macht es, scheint es nicht zu machen. Da haben wir Daten aus zwei großen Registeranalysen. Trotzdem empfehlen wir es dann abzusetzen, weil wir einfach nicht wissen, was macht es im zweiten und dritten Trimenon. Also was macht es mit der Entwicklung des Kindes? Da weiß man aus tierexperimentellen Daten, dass die tendenziell weniger zunehmen, wenn das fortgeführt wird. Und das andere Problem, was wir haben, wenn wir es absetzen, wir wissen auch, dass wir durch GLP-1-Analoga, wenn die abgesetzt werden, es einen Rebound-Effekt gibt. Frauen oder überhaupt generell Menschen, die das vorher eingenommen haben, Gewicht zunehmen. Und das ist natürlich ein Problem in der Schwangerschaft, wenn es abgesetzt wird. Es kommt dieser Rebound-Effekt, es kommt die Schwangerschaft, haben die eine vermehrte Gewichtszunahme, die oberhalb der empfohlenen Grenzen liegt. Das sind Daten, das wissen wir einfach alles gar nicht.
Ja, also da ist einfach noch einiges im Fluss sozusagen. Man kann das noch nicht so ganz genau einschätzen. Und dann würde ich gern noch mal was wissen zu diesem Register. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man es ausspricht. IUFT oder IUFT-Register. Dass Sie da vielleicht noch mal was sagen, was das genau ist, was Sie sich davon erhoffen, dass das vielleicht hoffentlich ein bisschen besser gefüllt wird. Denn ich glaube, da machen nicht ganz so viele mit, wie erhofft.
Das ist ein schwieriges Thema. Also beim IUFT geht es eben darüber, um die intrauterin verstorbenen Kinder, die wir ja beim Diabetes gerade, also beim präexistenten Diabetes, gerade beim Typ 1 Diabetes immer noch also zumindest sehr viel häufiger sehen als bei gesunden Frauen, die eben keinen Diabetes haben. Und das, wenn man sozusagen diese Fälle näher charakterisieren, wird immer in diesem Bedürfnis unsererseits herauszufinden, warum sowas passiert und warum wir das nicht rechtzeitig erkennen, warum wir das eben erst feststellen, wenn das Kind schon gestorben ist und nicht vorher schon. Das ist ja gerade für uns Geburtshelferinnen irgendwie eine sehr hilflose Situation. Ja, ich selber habe schon so einen Fall gehabt bei einer Frau, die stationär bei uns überwacht war. Da war immer alles in Ordnung und trotzdem war das Kind am nächsten Tag tot. Und das ist natürlich wirklich dramatisch. Und wir haben unsere Hoffnung war, dass wir eben, wenn wir Fälle sammeln, so ein bisschen vielleicht charakterisieren können, wer ist dort besonders gefährdet. Aber man muss natürlich auch sagen, dass für uns in Jena, die wir wirklich 30 bis 40 Typ 1 Diabetikerinnen im Jahr entbinden, hatten wir in 5 Jahren 3 Fälle. Ja, das ist einfach, das kommt so selten vor, dass die Kliniken da jetzt wirklich, also retrospektiv findet man die Fälle oft schlecht wieder, weil da muss man wirklich tief in die Datenbanken oder in die Akten gehen. Und prospektiv, wenn man die sozusagen vorwärts sammelt, dann ist das eben so ein seltenes Ereignis, dass man dann schon Glück haben muss, dass man auch wirklich gerade jemand da ist, der dann dran denkt und noch weiß, dass es das Register gibt, sodass wir eigentlich diese Idee jetzt so ein bisschen aufgegeben haben. Und vielleicht tun wir uns jetzt nochmal mit ein paar größeren Zentren zusammen und sagen, wir gucken wenigstens mal die Fälle an, die es dort gibt. Wir haben das, aus Jena haben wir unsere 4 Fälle mal veröffentlicht auch, haben da nicht so richtig ein Muster gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen von der klinischen Seite aus. Wir sind jetzt gerade dabei, das so ein bisschen mit in die Forschung zu tragen und mal auf Placentara-Seite zu gucken, ob wir da irgendwelche Veränderungen sehen können, die vielleicht das erklären, dass wir eben dann ein Versagen der Plazenta, ein plötzliches Versagen der Mutterkuchensfunktion haben, ohne dass wir das durch unsere üblichen Überwachungsmechanismen wie eben CTG und Doppleruntersuchungen irgendwie messen können.
Das habe ich am Anfang ja schon erwähnt. Sie sind beide Sprecherinnen der AG Diabetes und Schwangerschaft der DDG. Kann ich fragen, warum engagieren Sie sich in der AG? Ist ja nochmal was Zusätzliches zum Alltag.
Also ich glaube, das hat man jetzt ja auch ein bisschen gemerkt. Das Thema liegt uns einfach sehr am Herzen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ja doch so ein Bereich, in dem wir etwas schaffen können in der Medizin, was es sonst sehr selten gibt, nämlich fast völlige Prävention. Ja, wenn wir eben nur die Frauen rechtzeitig erreichen und die Hyperglykämie in der Schwangerschaft eben vermeiden und Präventionsarbeit, wo man wirklich auch dazu kommt eben noch dieser Aspekt, dass wenn wir die Frauen in der Schwangerschaft gut auffangen, dass sie dann auch langfristig lebenslang gesünder leben und die Kinder gesünder sind, also dass man da ganz viel auch für so große Themengebiete wie Frauengesundheit und Familiengesundheit ganz viel tun kann. Und es ist natürlich wichtig, dass man das nicht nur für sich selber macht an seiner kleinen Einheit, an der man arbeitet, sondern dass man das auch in die Breite trägt. Deshalb arbeiten wir ja auch beide an Leitlinien mit, damit eben das sozusagen in die ärztliche Breite getragen wird. Und dazu ist das Engagement in unseren Fachgesellschaften auch immer wichtig, damit man auch die anderen darauf aufmerksam macht und die Schwangeren nicht immer nur so eine Randgruppe bleiben, sondern eben so ein bisschen ins Zentrum gerückt werden. Und ich glaube, gerade diese Entdeckung der Schwangeren, die in der Schwangerschaft ein Problem haben, als Zielgruppe für Präventionsmaßnahmen ist etwas, was wir eben politisch wirklich nach außen tragen müssen und wollen für die in den nächsten Jahren, weil da einfach das sicherlich auch ein Aspekt der eben nicht genügend beachteten Frauengesundheit ist, dem wir da einfach mehr Stimme und Gewicht geben wollen.
Ja, darf ich da noch kurz dazwischen fragen? Es ist ja jetzt schon öfter von Gendermedizin die Rede. Wird dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr eben Ihr Thema in den Fokus gerückt? Merken Sie da was davon oder ist das?
Nee, ich meine, das ist ja bei uns natürlich schwierig, weil wir haben ja nur mit Frauen zu tun. Also ich habe natürlich schon mit Männern zu tun, aber jetzt, was dieses Thema Diabetes und Schwangerschaft oder Gestationsdiabetes betrifft, das sind natürlich nur Frauen. Aber es ist natürlich schon so, dass der Gestationsdiabetes einfach Frauen, die einen Gestationsdiabetes hatten, die hatten zum Beispiel ein höheres kardiovaskuläres Risiko und es gibt keine Männer mit Gestationsdiabetes. Also in dem Sinne rutscht es im Rahmen
von Gendermedizin vielleicht doch so ein bisschen in den Hintergrund. Aber wenn ich vielleicht nochmal was sagen darf, warum ich mich engagiere, ist es im Prinzip genau das Gleiche. Also das ist dieser präventive Aspekt. Ja, man kann einfach zum einen kann man die Frauen motivieren, dass die den Gestationsdiabetes eventuell nutzen, um präventiv tätig zu sein, um eben Typ-2-Diabetes zu verhindern, aber dass sie auch im Prinzip was Gutes tun ihrem Kind, wenn das intrauterin weniger Glucose, Zucker zum Beispiel ausgesetzt ist, dass sie da präventiv was tun, das ist so eines. Und das andere ist, wenn man jetzt Typ-1-Diabetikerinnen betrifft, da tut sich einfach wahnsinnig viel und es macht auch wirklich Spaß, Frauen mit AID-Systemen zu betreuen. Das ist so der Grund, wie ich in dieses Thema gekommen bin. Und dann ist es natürlich schon so, dass es einfach auch Leute braucht, die sich in der Fachgesellschaft engagieren.
Und zur Gendermedizin kann ich vielleicht noch was sagen. Also es ist schon so, dass zum Beispiel, wenn eine Frau in der Schwangerschaft eine Hochdruckerkrankung entwickelt, wir wissen, dass sie eben ein hohes kardiovaskuläres Risiko hat, später im Leben eben zu erkranken. Und dass die Kardiologen tatsächlich dann die ersten waren, die das als genderspezifischen Risikofaktor auch definiert und formuliert haben. Und so ist es natürlich so ein bisschen mit dem Gestationsdiabetes auch. Man könnte im Prinzip sagen, es ist ein genderspezifischer Risikofaktor für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes. Wobei natürlich hier das ein kleines bisschen anders ist, weil die Risikofaktoren für den Gestationsdiabetes letztlich die sind, die auch für den Typ-2-Diabetes gelten. Aber wir haben eben auch Frauen, die schlank und gesund sind und trotzdem Gestationsdiabetes entwickeln und Insulin brauchen in der Schwangerschaft. Das sind möglicherweise die, die eben tatsächlich eine Sekretionsstörung haben, also zu wenig Insulin produzieren können. Und da zum Beispiel würde das wieder zutreffen, dass das eben ein genderspezifischer Risikofaktor ist, der hier erkannt wird bei den Frauen und dann eben auch entsprechend ernst genommen werden sollte.
Können Sie jetzt noch einen kurzen Einblick geben in die Arbeit der AG? Welche Projekte werden denn da derzeit verfolgt und was ist vielleicht auch noch so geplant in der Zukunft? Weiß nicht, wer da antworten möchte.
Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, wir sind im Board im Moment zu siebt und eine der Aufgaben, die wir jetzt wirklich immer machen, ist, dass wir jedes Jahr einen Workshop veranstalten, der AG Diabetes und Schwangerschaft, wo wir die aktuellen Themen wirklich auf einer nicht mehr Fortbildungsebene, sondern wirklich Diskussionsebene darüber hinaus. Was machen wir jetzt mit so einer Studie wie dieser Frühscreeningsstudie? Wie setzen wir das in den Alltag um? Was sind die Probleme damit? Wie gehen wir mit den AIDs um? Wie machen wir da weiter? Und das ist was ganz Zentrales, was auch für alle Mitglieder in der AG eben so ein bisschen hoffentlich die Attraktivität ist, dort drin zu sein, um eben so ein bisschen in dem Kreis derer, die in Deutschland Gestations- oder Schwangerschaft und Diabetes denken und weiterentwickeln, dabei zu sein.
Genau, also wir haben natürlich diejenigen, die viel an Leitlinien mit beteiligt sind jetzt aktuell, die haben Sie schon mal angesprochen, die Gestationsdiabetes-Leitlinie, dann steht irgendwann auch die Leitlinie Diabetes mellitus und Schwangerschaft an. Das ist das, was wir noch machen. Wir versuchen uns so ein bisschen zukünftig auch vielleicht mit anderen AGs zu vernetzen, mitarbeiten an Zertifizierungsmodulen, wie zum Beispiel dem Modul Diabetes und Schwangerschaft, dass man da guckt. Also das sind so die Hauptthemen, die wir im Moment machen.
Ja, und eben auch so ein bisschen Sichtbarkeit schaffen, also gerade auch jetzt wie dieser Podcast und dass wir so ein bisschen uns darum bemühen, das Thema eben auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.
Ganz, ganz, ganz zum Schluss habe ich noch eine sogenannte dumme Frage an Sie.
Dumme Frage.
Und zwar, ich nenne es mal den Klassiker, wäre denn die Betreuung und der Schwangerschaft besser, wenn Männer die Babys bekommen würden?
Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht wär's manchmal unemotionaler und dadurch sachorientierter, aber ich glaube, dass Männer ihrem Körper gegenüber vielleicht manchmal noch mehr Neglekte haben und sowas nicht erkennen und anerkennen wollen, als Frauen das haben. Kommt, glaube ich, wie immer im Leben auch sehr darauf an, wie Männer individuell gestrickt sind. Und ich glaube, das kann man vielleicht fast gar nicht aufs Geschlecht spezifizieren.
Wollen Sie noch was ergänzen, Frau Dr. Laubner, oder war das einfach die umfassende Antwort?
Nee, ich glaube, das war eine ganz gute Antwort dazu. Mir fällt da nicht mehr dazu ein. Ich meine, dass Männer vielleicht weniger darauf achten oder noch mehr Neglect haben, glaube ich, trifft ganz gut zu. Auch wenn man sich so bariatrische Chirurgie anguckt, das ist ja doch eher ein Großteil der Frauen, die operiert wird und weniger der Männer. Also
Es wäre anders.
Ja, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich gäbe es weniger verrückte Freiburger Bürgerinnen, Bürger, die dich mit ihren Zuckerwerten.
Also Freiburg ist schön und ich lebe gerne hier. Also sorry.
Gut, also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es anders wäre. Ja, Frau Professor Groden, Frau Dr. Laubner, dann sage ich vielen Dank für das sehr interessante Gespräch über viele Aspekte des Diabetes in der Schwangerschaft und auch dafür, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, um alles ausführlich zu beantworten.
Sehr gern.
Sehr gerne und vielen Dank für das nette Gespräch.
Das war O-Ton Diabetologie, dieses Mal mit Professor Tanja Groten und Dr. Katharina Laubner. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich bei allen, die an diesem Podcast mitarbeiten. Das sind Günter Nuber, Nils Greff, Christian Duda, Anna Romalis und Gregor Hess.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.